Sind wir verstärkt und ready to go? Es braucht jetzt diesmal keine Vorstellung, so. Keine Vorstellung von mir. Ich werde euch jemanden vorstellen. Mike. Mike hat vor einigen Monaten sich bekehrt, ist schon Mitte 30 und kämpft jetzt mit der Enttäuschung, dass er sein Leben bis zu diesem Punkt umsonst gelebt hat. Alles, sagt er, worauf er sein Leben bis jetzt richtete, hat sich als falsch erwiesen. Warum hat er sich nicht früher bekehren können? Einige Jahre seines Lebens sind jetzt weg, nutzlos, zu nichts zu gebrauchen, denkt er. Natürlich, wir wissen, das stimmt nicht ganz. Auch die verlorenen Jahre kann der Herr zum Guten wenden. Egal auf welche Weise er die früheren Jahre dann vergeudet hat, ob es in Alkohol war oder als Nazi oder in eine Karriereleiter, als Geschäftsmann, Streben nach Geld. Alles, was er vorher schlecht gemacht hat, das kann der Herr trotzdem zum Guten wenden. Aber das sieht Mike nicht. Er sieht nicht, dass seine frühere Erfahrung ihn sensibler und feuriger und leidenschaftlicher machen, Menschen in ähnlicher Not zu dienen und zu erreichen. Er ist frustriert, er ist enttäuscht und gerade wo er sich freuen könnte, weil er von dem alten Leben jetzt weggekommen ist, sieht er nur das, was er vergeudet hat. Was braucht er? Kann ihm geholfen werden? Und die entscheidende Frage, wie kann ihm geholfen werden? Vielleicht die Hauptantwort der Welt lautet, dass Mike würde es gut tun, sagen sie, wenn er einen Berater hätte. Jemand, mit dem er reden könnte. Am besten eine vertrauliche, kompetente, fachgerechte Beratungsperson. Da könnte er sein Herz ausschütten und fachlichen Rat bekommen. Auf der Hinreise, da war im Bahnhof so eine Werbung und in dieser Werbung, egal was sie vorhaben, es tut gut, mit jemandem darüber zu reden. So. Die Bibel sieht das natürlich ganz anders aus. Wer kann Mike am besten helfen? Nicht eine fachkompetente Person, sondern seine Geschwister im Glauben. Wer kann Mike am besten helfen? Seine Geschwister im Glauben. Ja, seine Not kommt daher, dass er noch nicht gelernt hat, was der Herr über sein altes Leben denkt. Er hat die passende biblische Verheißung nicht vor Augen und darum ist er frustriert und entmutigt. Was braucht er? Er braucht Leute, die ihn lieben, die ihn ermuntern, die ihm Verheißungen Gottes sagen und lehren. Er braucht Leute, die ihm helfen, seinen Blick auf Gott zu richten. Und ihn zu preisen, für seine Situation zu danken, statt zu murren. Was braucht er? Kannst du da drücken? Er braucht, nochmal, jemand wie dies. Jemand, der ihn liebt. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Oder er braucht jemand, nächste Folie, der ihn ermuntert mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, der ihm hilft zu singen und dem Herrn zu spielen in seinem Herzen. Er braucht jemand, der ihn lehrt oder korrigiert, vielleicht so wie diese nächste Stelle. Kaleb redet zu einem murrenden Haufen Israeliten und er sagt, nein, lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Mike, lasst uns Gott vertrauen, denn er kann deine schlechte und sündhaft vergeudete Vergangenheit doch zum Guten wenden. Wie oft kommt das in der Bibel vor? Lasst uns, also ganz häufig, Halleluja, lasst uns den Herrn preisen. Lasst uns hinaufziehen, das Land einnehmen. Mike, lasst uns Gott vertrauen. Nächste Folie. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt, ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern in aller Weisheit und so weiter. Mike, es stimmt. Du hast dein Leben vergeudet bis jetzt. Aber das, was du zum Bösen gedacht hast, kann der Herr zum Guten wenden. Wer hat sein Leben schlimmer in der Bibel vergeudet als Paulus? Oh, Saulus, Entschuldigung. Und doch hat in ihm der Herr als der vornehmste aller Sünder seine Gnade groß gemacht. Am besten hat der Herr seine Kraft in dem Schwachen zeigen können. Mike, so ist das mit dir. Wenn Gott ein, dann kann man dann einfühlen, ein Manager wie dich, ein Nazi wie dich, ein Drögler wie du, wenn er jemand wie dich erretten kann, so kann er andere retten, die in ähnlicher Not sind. Du bist schon ein Zeichen des Sieges Christi. Du bist schon errettet. Was tut dieser Bruder oder diese Schwester jetzt mit Mike? Biblische Seelsorge. Mike ist in Not, weil er die biblische Sicht seines Lebens verloren hat, beziehungsweise noch nicht hat. Und der Einzige, der ihm wirklich wirksam, effektiv helfen kann, ist jemand, der diese tatsächliche Not versteht. Nämlich seine Not in der Beziehung mit Gott. Mit anderen Worten, die sogenannte fachkompetente Beratung, übersetzt heißt das jemand, der psychologisch geschult ist, ist in wirklich überhaupt nicht fachkompetent. Die ist blind für die wahre Not. Also, um die Geschichte mit meinem Freund Mike, er heißt nicht wirklich so, fertig zu erzählen. Gott hat ihm dann gezeigt, dass er seine vergeudeten Jahre wirklich brauchen wird, um andere Menschen in ähnlicher Not zu dienen, um andere Menschen zu erreichen in ähnlicher Not. Das wurde zu seiner großen Lebensberufung und er ist heute ein feuriger Jünger Jesu mit einer großen Vision für Menschen, die in ähnlicher Not sind, wie er damals war. Jetzt studiert er an der Bibelschule, wo ich unterrichte, darum habe ich ihn kennengelernt. Und hier ist der springende Punkt, das ist auf der nächsten Folie. Gott hat uns eine viel bessere Lösung gegeben, als was die Welt Fachkompetenz nennt. Ja, man könnte es sogar stärker sagen, weltlicher Rat übersieht immer genau die Not, was die wirkliche Not ist. Denn der Weltmensch ist geistlich blind. Er sucht Not überall da, wo sie sein könnte, nur da nicht, wo sie ist, nämlich in der Beziehung zu Gott. Wir hingegen, einfache, hilfsbedürftige, noch lernende Laien, haben das Wesentliche begriffen. Ich glaube, das ist in der nächsten Folie. Hier ist Gottes Seelsorgesystem. Viele Ratgeber, wo viele Ratgeber sind, da ist der Sieg, die zwar einfache, hilfsbedürftige, noch lernende Laien sind, aber die das Wesentliche begriffen haben. Es geht um die Beziehung mit Gott. Wir haben viel zu lernen, auch von solchen fachkompetenten Leuten können wir dies oder das lernen, aber wir haben das Wesentliche begriffen und sie übersehen es. Die Not ist da in der Beziehung zu Gott. Und entsprechend ist die Seelsorgemethode anders. Das Ziel ist anders, wie Kurt das gestern gesagt hat. Nicht Fachkräfte sind in erster Linie gefragt, sondern Freunde. Freunde bringt es vielleicht besser auf den Punkt als Geschwister. Geschwister sind mir ein frommes Wort und unter den Geschwistern sind welche, die man nicht mag. Freunde, okay, ja, okay, Herr, ich gebe zu, das ist das, was du mit Bruder meinst, nicht, oh Bruder, sondern jemand, der nahe steht, von der gleichen Familie, der mir ein Freund ist. Nicht bloß Mitglieder des gleichen Vereins, sondern in eine enge Beziehung mit mir steht, in der Gottes Liebe für uns umgesetzt wird. So, als Brüder und Schwester der Gemeinde sind wir Gottes Seelsorgetruppe. Seine Vision ist eine ganze Helferbande. Sprich, wer ist zur Seelsorge oder zum Ratgeben berufen in der Gemeinde? Alle. Sogar das zweijährige Kind? Oh ja. Aus den Mund Säuglinge und so weiter, da kommen manchmal sehr gute Weisheiten. Hä? Papi, wie hast du das gemacht? Wer hat dich gelehrt, das zu machen? So schwierige Frage, mich zu stellen. Schön, wenn Kinder uns durchschauen. Die Ratgeber, die viele Ratgeber, die Gott vorsieht, sind nicht viele Experte, sondern viele Glieder des Leibes Christi. Und ich möchte euch in diesem Vortrag ein Werkzeug mitgeben, der euch helfen wird, leidende Menschen, Menschen, die in Not sind, beizustehen und ihnen zu helfen. Das wäre jetzt hoffentlich der nächste. Nochmals eins zurück, bitte. Ich habe diesen Punkt, wie geht's dir wirklich, genannt, weil da wissen wir, wie das geht in der Gemeinde. Wir fragen einander, wie geht's dir? Und der andere sagt höflich, gut, auch wenn es ihm schlecht geht. Und es lohnt sich, ein zweites Mal danach zu hacken und zu sagen, du, wie geht's dir wirklich? Ich war über den Sommer, war ich an dieser Bibelschule für einen Tag und da habe ich die Frau kennengelernt, die den Buchladen macht. Und ich habe ihr einmal dann, also sie mal gefragt, du, wie geht's dir? Geht's dir gut heute? Und dann hat sie mich so staunt angeschaut und gesagt, ja, weißt du schon etwas? Über mich und mein Leben und meine Geschichte und warum ich hier bin. Und so, nein, ich wusste nichts. So fängt Seelsorge an bei Gottes Helfertruppe. Wie geht's dir wirklich? Und du weißt, wie das ist, wie gut es tut, ein Wort geredet zur rechten Zeit. Das muss nicht lange sein und eine Stunde und wir machen etwas ab, sondern das kann sogar in einem kleinen Zeitrahmen am Sonntagmorgen eine Ermutigung geben und das verändert den ganzen Tag. So, zweite. Das Weltbild oder Gottesbild wahrnehmen. Mike ist ein gutes Beispiel für eine Seelsorgesituation, wie wir sie in unseren Gemeinden kennen. Oder wir könnten Tina aus dem Vortrag gestern Abend nehmen, die an Einsamkeit und ihrem Single-Sein leidet. Man könnte auch andere Beispiele auflisten. Probleme in der Erziehung, Probleme in der Ehe, Probleme am Arbeitsplatz. Wenn es in einer Kleingruppe ehrlich miteinander ausgetauscht wird, hast du es je erlebt, dass die anderen sagen, so etwas? Nein, es hat keine Versuchung euch ereilt als nur eine menschliche. Wie oft habt ihr es erlebt, dass jemand auspackt und die anderen go, ich dachte, ich war der Einzige. Und auf einmal sehen sie, es geht ihm ähnlich wie mir, ich kann auch lernen, das, was dir geholfen hat, das hilft mir auch. Mike ist ein gutes Beispiel, Tina ist ein gutes Beispiel. Wir alle haben die gleichen Probleme. Ein Grund, warum biblische Seelsorge realistischer und hilfreicher ist als weltlich professionalisierte Seelsorge, ist, dass wir nicht nur ab und zu große Probleme haben, sondern wir bekämpfen Probleme regelmäßig. Am Arbeitsplatz, in der Ehe, in der Familie, mit unseren Freundschaften, in der Nachbarschaft, mit uns selbst und so weiter. Und darum ist Freundschaft so wichtig. Was können wir also als Freunde tun, um zu helfen? Das Erste, was ich euch empfehle, ist hier auf dem Punkt geschrieben, nimm das Weltbild oder das Gottesbild der Person wahr. Mit dem Weltbild meine ich Sichtweise, Denkweise, Verständnis von Gott und seiner Situation. Nimm das wahr. Wie denkt die Person? Wo ist Gott? Was macht Gott? Wo ist sie? Wie sieht sie sich? Wie sieht sie die anderen? Ist sie ein kleines Opfer und die ganze Welt tut, was sie will und ich sitze da und hoffe, nicht so viele auf den Deckel zu bekommen? Oder ist Gott irgendwo weit, hey, der schweigt, was tut er, wo ist er, warum antwortet er meine Gebete nicht? Oder ist er vielleicht in ihrem Leben sogar etwas grausam? Wieso lässt er das zu? Wieso mutet er mir das zu? Nimm diese Denkweise wahr. Der geistliche Kampf findet zwischen unseren Ohren statt. Das Denken und Fühlen ist so wichtig, weil jemand, der leidet, leidet in der Regel nicht nur, weil ihm die Umstände unangenehm sind, sondern weil er seine Umstände nicht einordnen kann. Widrige Umstände, Herausforderungen, Verfolgungen, Feindschaft, das ist unangenehm. Aber wenn wir dastehen, mitten in einer solchen Situation, mit Glauben, mit Zuversicht, mit Liebe, mit Freude, da würden wir alle sagen, ja, wo ist das Problem? Jesus hat das auch erlitten. Aber was wirklich Leid, seelsorgerliche Not verursacht, ist genau da, wo ich es nicht mehr einordnen kann. Dann ist es nicht eine Prüfung, dann ist es grausam. Dann ist es nicht nur, dass ich herausgefordert bin, aber mich freue und was ich lerne, sondern ich bin ratlos, ich weiß nicht, was mit mir passiert, ich kann es nicht einordnen, was tut der Herr? Wenn es in der Seele hell ist, so kann das Leben noch so dunkel aussehen. Wenn unsere Beziehung mit Gott eng und warm und herzlich und freudig ist, leiden wir zwar, aber wir verzweifeln nicht. Paulus ist in seinem Leiden hier uns ein wunderbares Beispiel. Da steht's ja. In allem erweisen wir uns als Diener Gottes. Große Geduld in Trübsälen, in Nöten, in Ängsten und Schlägen, in Gefängnissen, Verfolgungen, Mühen, Wachen, Fasten. Wenn da ein Punkt gemacht werden, da würden wir alle sagen, nochmal bitte? Wie meinst du das? Aber er erklärt, was er meint. In Lauterkeit, Erkenntnis, Langmut, Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit, zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden, siehe, wir leben, als die Gekreuzigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit freulich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Hat Paulus gelitten? Eigentlich eine gute Frage. Wenn man den Abschnitt liest, muss man sagen, ja, der hat gelitten, aber wenn man den Ton hört, denkst du, das ist nicht der Ton eines Leidenden. Das ist der Ton eines sich Freuenden. Der freut sich in seinem Leid. Warum? Weil er in seinem Leiden Gottes Absicht und Gottes herrlichen Wege im Leiden sah. Der realisierte, Gott ist hier am Werk und er hat eine gute Absicht. Für die anderen bin ich der Gekreuzigte. Für Gott bin ich derjenige, der noch nicht tot ist. Und das Prinzip ist, jemand, der mit seiner schwierigen Situation nicht klarkommt, kommt in erster Linie nicht klar, weil sein Gottesbild nicht stimmt. Er kommt nicht, es ist nicht wegen den Umständen, sondern falsche Wahrnehmung von was Gott tut. Und wenn es in der Seele hell wäre, da könnte es noch so dunkel im Leben aussehen. Darum gilt es für uns als Freunde. Nimm das Weltbild des Leidenden wahr. Vor allem nimm sein Verständnis von Gott wahr. Paulus ist hier ein gutes Vorbild mit seinem Gottvertrauen und seiner Freude. Die Bibel gibt uns auch realistische Bilder von Gottes Männern und Frauen, die nicht so reagiert haben, sondern verloren waren. Hier ist ein Beispiel davon. Der gute Asaph, der ein Gottesmann war und viele Psalmen geschrieben hat, und er sagt im Psalm 73, ich aber wäre fast gestrauchelt. Mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn ich ereiferte mich. Es hat mich gestürzt, hat mir Mühe gemacht, würden wir sagen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Ja, für sie gibt es keine Qualen. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute, werden nicht wie andere Menschen geplagt. Hallo? Hey, wo bist du? Ich bin da der Gerechte. Mein Nachbarn, steinreich und fährt da große Schlitten durch die Straße und macht seine Ferien hier und da. Und Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt. Was war für Asaf so schwierig? Er verstand Gott nicht. Und darum hat er gelitten. Hier ist die Antwort. So sah ich nach, ob ich es begreifen könnte, und es war mir zu schwer. Bis ich zum Gottesdienst ging, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und merkte auf ihr Ende, da hat auf einmal eine Predigt über die Hölle gehört. Als es mir weh tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Und ich liebe diese Vers. Ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Ist etwas inmitten dieses Psalmes passiert, dass der Palast des Nachbars plötzlich niedergebrannt ist und all sein Vieh gestorben an Pest? Nein. Was ist passiert? Er ging in den Gottesdienst und auf einmal hat er realisiert, ich denke wie ein Tier. Ich bin ein Dummkopf. Aha, ja stimmt, Herr. Und auf einmal sah er Gott und dann aus seinem Leiden ist plötzlich von so einem Berg zu so einem Maulwurfhügel. Aus einem Elefant wird dann die Mücke. Oh, okay, so klein ist das. Ja. Die Bibel ist voll solcher Beispiele. Thorsten hat es vorher gebracht mit Hiob. Wunderbare Beispiel. Und in Hiob gibt es wirklich diese Stellen, wo du sagst, boah, da zweifelt er schon heftig an Gott. Diese Stelle hier. Hiob 30, ich schreie zu dir. Wo bist du? Du antwortest mir nicht. Ich stehe da, du achtest nicht auf mich. Puh. Was war die Antwort für Hiob? Und das ist ganz interessant. Wie löste Gott Hiobs Problem? Es ist wie, wenn Gott einen Spiegel genommen hätte und gesagt hätte, Hiob, ich zeig dir was. Siehst du mich in dem Spiegel? Ah, jetzt sind alle deine Probleme verblasst. Der hätte so viel anders handeln können. Hiob, weißt du, der Teufel kam und ich habe dann Wettbewerb mit ihm gemacht und ich habe gesagt, und das ist die Erklärung und darum leidest du und es hat einen Sinn und hey, du musst da nicht mehr dich beklagen. Alles nicht gesagt. Einfach gesagt, Hiob, ich glaube, du hast mich vergessen. Ah, jetzt siehst du mich. Ah, jetzt ist alles in Ordnung. Gut, jetzt schließen wir das Buch und natürlich wir sagen, wenn sagst du ihm das mit dem Teufel und ja, wenn er im Himmel kommt, dann sage ich es ihm doch. Vielleicht eines Tages wirst du ihn im Himmel treffen, da kannst du derjenige sein, der es ihm sagt. Wusstest du das nicht? Wow, ich sag's dir dann. Also, nimm das Gottesbild, das Weltbild der Person wahr. Das leitet uns jetzt zu unserem dritten Punkt. Was ist der Anfang der Hoffnung? Gottes Souveränität. Was braucht Tina? Was braucht Mike? Was braucht jemand, der seine Stelle verloren hat? Was braucht jemand, der mit seinem Chef nicht klarkommt? Was braucht jemand, der Mühe mit seinem Sohn oder mit seiner Tochter hat? Ich gebe mir so viel Mühe, die kommen nicht, die geraten nicht richtig. Das Erste, was wir einem Leidenden geben müssen, ist Hoffnung. Meistens, wenn Leute ihr Herz ausschütten, sie sind schon hoffnungslos. Und ich möchte euch sehr ermutigen, wenn jemand sein Herz ausschüttet, du kannst meistens davon ausgehen, der hat schon innerlich aufgegeben. Und das Erste, was du ihm geben kannst, ist, es ist nicht hoffnungslos, der Herr ist ein Retter in schwerer Not. Diese Hoffnung fängt dort an, wo man Gott wahrhaftig sieht, wie er wirklich ist. In seiner Gnade und in seiner Allmacht. Das sind zwei Eigenschaften Gottes, die wir erkennen müssen, um zu trösten und um zu korrigieren und um anderen zu helfen. Allmacht und Gnade. Und das ist, wie gesagt, typisch Gott, dass er so eine Antwort der Hiob gibt. Hiob, wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Gürte deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, lehre mich, wo warst du, als ich die Erde gründete? Ich glaube, wenn der Herr dort aufgehört hätte, das wäre Hiob schon peinlich. Und es wird natürlich dann um 2-3 Kapitel länger immer noch peinlicher. Ja, sage mir es, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat, wer sie, über sie die Richtschnur gezogen hat? Bist du zu den Quellen des Meeres gekommen und so weiter? Hey, okay, Hiob, wo bist du? Wer bist du, wer bin ich? Diese Zurechtweisung ist Gottes Gnade für Hiob. Gott weiß, und die Geschichte des Hiob bestätigt es, dass es ganz anders einem geht, wenn er erkennt, dass Gott alles vermag, dass er Gott ist und wir nicht. Schon von diesem T-Shirt gehört? Auf der Vorderseite steht, es gibt 2 Wahrheiten im Leben, die unbestritten sind. 1, es gibt einen Gott. Und auf der Rückseite heißt, du bist nicht Gott. Ja, okay. Es geht uns besser, wenn wir realisieren, ja, es gibt einen Gott und ich bin nicht Gott. Gott ist Gott. Wie führte das Hiob, der Nächste? Am Schluss sagt er, simple Erkenntnis, ist das kompliziert? Ich erkenne, dass du alles vermagst. Und nichts, das du dir vorgenommen ist dir zu schwer. Ich erinnere mich an etwas, das du gesagt hast. Wer ist der, der den Ratschuss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun, hast du gesagt. Lass mich reden, ich will dich fragen, lehre mich. Herr, ich hatte vom Hörensagen vernommen, aber mein Auge hat dich jetzt gesehen. Drum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Simple Erkenntnis, alles sieht anders aus. Und das ist unsere Aufgabe mit unseren Freunden, mit unseren Kindern, mit unseren Ehepartnern, mit unseren Geschwistern, mit uns selbst. Denn wir vergessen so schnell, dass nur Gott Gott ist. Vielleicht könnte ich dann diese Souveränität Gottes für euch ganz kurz zusammenfassen. Was hat Gott alles in der Hand? Erstens, Gott hat die ganze Welt in der Hand. Unser Gott ist im Himmel, der kann schaffen, was er will. Ihre Götzen sind Silber und Gold und die machen nichts. Epheser 1 sagt, er macht alles nach dem Ratschluss seines Willens. Sprich, wie viel ist von diesem alles ausgenommen? Nüt. Aha. Das heißt, der Herr regiert alles? Ja, der Herr regiert alles. Alles macht er nach seinem Vorsatz. Das fällt uns nicht schwer zu glauben, dass das einzige Regentröpfchen im Gewitter hier gelandet ist und nicht ein halbes Zentimeter weg und dass Gott das absolut in der Kontrolle hat, das fällt uns nicht schwer. Aber was uns zu leiden macht, ist meistens nicht die Gewitter, sondern Menschen. Hat Gott sie in der Hand? Zweitens. Der Herr sagt, die Bibel bestimmt jeden Schritt von jedem Menschen. Menschenherz, er denkt sich seinen Weg, aber der Herr, und dann ist das ganze interessante Wort, allein lenkt seinen Schritt. In eines Mannes Herzen sind viele Pläne, aber er kann gar nichts machen. Zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Ich will dem nächsten Präsident werden. Und einer schafft es. Und dann alle sagen, siehst du, warum hat er das geschafft? Der hat dran geglaubt. Die anderen 1000 haben auch dran geglaubt. Zustande kommt der Ratschluss des Herrn, das ist eine viel bessere Erklärung. Jedermanns Schritte bestimmt der Herr. Welcher Mensch versteht seinen Weg? Gilt das auch für Ungläubige? Der Herr braucht Ungläubigen, um seine Pläne zu realisieren. Habakuk schreit, Herr Frevel, warum lässt du mich Bosheit sehen und siehst dem Jammer zu? Und der Herr gibt ihm unten dann eine Antwort. Siehst du? Ich tue etwas. Ich will die Chaldäer erwecken. Ein grimmiges und schnelles Volk. Und ich bringe sie herbei, um mein Gericht auf Israel auszuüben. Und Habakkuk kann das schier nicht verstehen. Er sagt, die sind aber schlimmer als wir. Und der Herr sagt, ja, kein Problem, die kommen auch dran. Aber ich kann sogar sündhafte Menschen als meine Werkzeuge brauchen und am Schluss kommt es von mir. Der Herr bestimmt sogar Zufälle. Wir würfeln. Der Herr wollte, dass das ein 7 war. Wir haben früher in der Wohngemeinschaft, wo ich gelebt habe, viele Karten gespielt. Und wir haben versucht, einmal dann diese Wahrheit umzusetzen. Und es gab Abende, da hat man einfach, den ganzen Abend schien es einem, keine gute Karten gegeben. Und dann hat man angefangen zu sagen, ich glaube, der Herr hat sein Angesicht gegen mich gewandt heute Abend. Und theologisch gesehen ist das auch, das ist wahr. Der Herr bestimmt, dass ich jetzt kein Ass und kein Bub und kein Nichts habe. Ich habe laute 4s und 5s. Der Herr bestimmt das. Wir werfen das los. Es fällt, wie der Herr will. Der Herr lenkt sogar Gedanken und Herzen der Menschen. Warum denkst du das? Ja, das Königsherz ist in der Hand der Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Will der Herr, dass der Polizist sieht, dass du 60 statt 50 gefahren bist? Ja, wenn er will, dann will er. Und wenn er nicht will, dann hast du Gnade gehabt. Oder ich. Gelobt sei der Herr, der Gott unsere Väter, der solches dem König eingegeben hat. Oder Offenbarung 17. Der Herr hat es ihnen in ihr Herz gegeben. Also egal, wo unser Gegenüber leidet, Zufälle, Gedanken, Ungläubigen, anderen Menschen, die Welt überhaupt, egal, kann man getrost sagen, die ganze Situation in allen Details ist vom Herrn. Jetzt bin ich in Andis Gemeinde und es gibt so diese super systematische Theologie, die in 10 Seiten zu lesen ist. Also nicht, Entschuldigung Thomas, ich bin auch für lange Bücher, aber es gibt auch ganz kurze Bücher, die eine ganze systematische Theologie zusammenfassen. Wie heißt das wieder? Der Katechismus, genau. Hier sagt der Katechismus zum Thema Vorsehung oder Souveränität Gottes. Was verstehst du unter der Vorsehung Gottes? Die allmächtige und allgegenwärtige Kraft Gottes, durch die er Himmel und Erde einschließlich alle Geschöpfe, wie durch seine Hand, weiter erhält und so regiert, dass Laub und Gras, Regen und Dürre, fruchtbare und unfruchtbare Jahre, Essen und Trinken, Gesundheit oder Krankheit, Reichtum und Armut und alles. Alles andere nicht zufällig, sondern aus seiner väterlichen Hand zu uns kommen. Was nützt dir? Nächste Frage. Die Erkenntnis der Schöpfung und Vorsehung Gottes, was hilft dir, wenn du weißt, ja, das ist von Gott, dass wir in alle Widerwärtigkeiten geduldig, im Glück dankbar und im Blick auf die Zukunft voller Zuversicht zu unserem treuen Gott und Vater sein können, dass uns kein Geschöpf von seiner Liebe scheiden wird, zumal oder weil alle Geschöpfe so in seiner Hand sind, dass sie sich ohne seinen Willen nicht einmal regen oder bewegen können. Wer das weiß in unangenehmen Situationen, weiß, er hat mit dem treuen und liebevollen Vater im Himmel zu tun. Das wird trotz Leidenssituation uns dazu führen, sich von Herzen zu freuen und Gott zu danken. Jetzt die nächsten zwei Punkte fasse ich hier ziemlich kurz zusammen. Also, erste Trost und Hoffnung ist, also das erste ist, überhaupt nehme wahr, wie der andere denkt über Gott. Ich habe einmal eine Seelsorgestunde beiwohnen können von Paul Tripp, von einem dieser Autoren. Der hat uns unterrichtet und dann hat er gefragt, ja, es wäre interessant, wir hätten dann eine konkrete Situation. Wer meldet sich da freiwillig, dass wir vor der Klasse ihn beraten könnten? Und natürlich, die Hälfte der Klasse hat gesagt, oh, schon mich nicht. Und die andere Hälfte gesagt, ja, es wäre schon cool, dann von Paul Seelsorge zu haben, aber vor der ganzen Klasse. Und einer hatte sich dann ganz mutig gemeldet und hat angefangen zu erzählen. Und einmal hat Paul gesagt, kannst du da, also vor der Stunde angefangen hat, hat er gesagt, kannst du schnell im Gang warten? Denn ich möchte erklären der Klasse, was ich in dieser Stunde tun werde. Dann ist er gegangen, er hat gesagt, weißt du, er hat dann auf der Tafel so eine Zeichnung gemacht, er hat gesagt, in seiner Wahrnehmung ist er wie am Fallen durch das Leben. Und immer wieder schlägt er an Steinen und so weiter und fällt dann weiter. Und so sieht er Gottes Führung in seiner Hand. Da ist diese widrige Umstände und dann fällt er hier und da bricht er das Bein und hier verletzt er sich. Er hat gesagt, dass das, was ich in dieser Stunde zu tun gedenke, ist ihm zu zeigen, dass er nicht einfach fällt durchs Leben, sondern in Gottes Hand ist. Wunderbare Hilfe für die Person. Auf einmal hat er gesehen, aha, all diese widrigen Umstände sind nicht einfach Zufälle und Schwierigkeiten. Der Herr macht das. Oh, da kann ich mich ein bisschen entspannen. Das führt uns natürlich dazu, gerade bei einer solchen Person, die vorher sein Leben anders verstanden hat, die Vergangenheit neu auszulegen. Denke, wie das bei Hiob der Fall war. Am Ende der Hiob-Geschichte ist nicht nur der Spruch Hiobs, dass er sagt, Herr, jetzt ist alles wieder gut. Versteht ihr? Hiob denkt zurück über all die 38 Kapitel, die er mit Gott geschimpft hat und legt das alles neu aus. Und was sagt er am Schluss? Ich tue Buße in Staub und Asche. Ich habe von Sachen geredet, ich wusste gar nicht. Er hat seine Vergangenheit neu ausgelegt. In diesem Sinne ist es wichtig, uns mit unserer Vergangenheit zu beschäftigen, denn oft in unserer Auslegung ist unsere Vergangenheit die Ursache für unsere heutigen Sünde. Ich kann nicht vertrauen, denn das ist mir passiert. Ich kann Gott gar keinen Vater nennen, denn das ist mir passiert. Vergangenheit neu auslegen wird uns davon befreien. Jakobus, ihr seht es da vor euch. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende der Herr es geführt hat. Wie sah das Ende Hiobs Leben aus? Wunderbar. Da am Schluss keine Bitterkeit, ja, ich hab meine Kinder verloren. Nein, der Herr gab ihm wieder Kinder, gab ihm wieder Reichtum. Und dann natürlich für unsere Freunde müssen wir die Frage stellen, zuerst bei uns selbst, habe ich meine Vergangenheit als ein Ausdruck der Liebe Gottes wahrgenommen? Nimmt diese andere Person ihre Vergangenheit als ein Ausdruck der Liebe Gottes wahr? Seht sie in allen Schwierigkeiten des Lebens, die wir alle haben, manchmal krasser, manchmal weniger krass, seht sie Gottes gute Hand drin? In bestimmten Punkten vielleicht noch nicht, zum Teil vielleicht. Meistens ist es für uns, dass wir die Vergangenheit noch nicht ganz aus dem biblischen Blickwinkel wahrnehmen. Und da können wir umso besser einfühlsam sein mit jemand, der es auch noch nicht so sieht und der es braucht, neu zu überdenken und neu auszulegen. Hier ist ein anderes gutes Beispiel. Hiob ist ein gutes Beispiel. Josef ist ein gutes Beispiel. Wie verstand er sein Leben am Ende? der hat begriffen, weißt du, was mit mir passiert ist? Ja, sie hassten mich, haben mich verkauft. Das ist nicht wirklich, was passiert ist. Was ist mit mir passiert? Gott sandte mich hierher, um sein Volk zu retten. Da plötzlich werden die Brüder, die vorher so Riesen waren, die ihn verprügelten, die sind ganz kleine Werkzeuge Gottes. Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Der Herr hat eine gute Absicht gehabt. Ja klar, die Brüder meinten es schlecht. In diesem Sinne kannst du nicht sagen, Gott hat ihnen ins Herz gegeben, dass sie es schlecht meinten. Er ist nicht die Ursache der Sünde. Aber er hat in ihr Herz gegeben, ihn zu verkaufen. Er hatte einen Plan. Sie meinten es böse, jetzt werden wir unseren Bruder los. Aber der Herr sagt, ja, das meint ihr. Ich sende jemanden, um vorzusorgen. Und darum sagte Josef, als er sich seinen Brüdern zu erkennen gab, das ist die nächste Folie, sowohl sie haben ihn hierher geschickt und Gott auch. Aber er fasst das so zusammen, bekümmert euch nicht, denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Beide sind da im Spiel. Okay? Und der zweite, wie wenn man das zusammenfasst, und nur ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Die Brüder letztendlich verschwinden. Und es bleibt nur Gott, der etwas tut. Wenn man im Psalm 105 das liest, dann liest man, dass der Herr eine Hungersnot schickte und dass er einen Mann vor ihnen sendete. Und erstaunlicherweise da im Psalm 105, da liest man nichts von den Brüdern. Die sind unwichtig. Hätte auch jemand anders sein können. Letztendlich haben wir es mit Gott zu tun und er ist gnädig und meint es immer gut mit uns. Vergangenheit neu auslegen. Nächster Punkt könnt ihr ahnen. Gegenwart neu auslegen. Eine Situation aus Davids Leben, mitten im Leiden, in dem David seine Situation in diesem Licht sah. Ihr seht es da vor euch, Seite Samuel 17. Da ist, als David von seinem Sohn verfolgt wird, aus seinem Königtum getrieben wird, nachdem der Vater ihm Gnade gegeben hat. Boah, der hätte sterben müssen. Der hätte verbannt werden müssen. Und der König hat ihn wieder geholt, hat sich mit ihm versöhnt. Und was tut er dann als Dank? Er nimmt ihm das Königreich. Und Achitophels, auch Davids Freund, ich will 12.000 Mann auswählen und mich aufmachen und David nachjagen, will ihn überfallen, solange er matt und verzagt ist. Okay, wie geht's dir, wenn du matt und verzagt bist und jemand etwas tut, das dich ärgert? Ja, wenn ich matt und verzagt bin, dann mag ich mich nicht ärgern. Bin ja matt. Leider nicht. Eh? Ich bin zu müde, um mich aufzuregen. Schön wär's. Jetzt bin ich müde, jetzt möchte ich meine Ruhe und ich zeige, dass ich jetzt da explodiere, wie viel ich Ruhe brauche. Matt und verzagt führt zu Reizbarkeit. So, was für ein Reiz bekam David in diese Anfechtung seines Lebens. Steht auf der nächsten Folie. Da kam jemand und schimpfte. Und nicht nur irgendjemand, sondern jemand aus Sauls Haus. Oh, der alte Feind. Und jetzt kommt er und verflucht ihn und wirft Erdklumpen und Steine. Bluthund, raus aus dieser Stadt. Es ist nicht genug, dass mein Sohn mich vertreibt. Nein, jetzt kommt der und verflucht mich. Und Abishai, gute Freunde, geben guten Rat. Sollte dieser tote Hund meinem Herrn, den König, fluchen dürfen,
ich will hingehen und ihm den Kopf abhauen. Der König sprach, ihr Söhne der Zeruja, was habe ich mit euch zu schaffen? Lasst ihn fluchen. Denn der Herr hat ihm geboten, fluche David. Wer darf dann sagen, warum tust du das? David sprach zu Abishai, hey, verstehst du nicht, was jetzt geht, was jetzt passiert? Mein Sohn, der von meinem Leib gekommen ist, trachtet mir nach dem Leben. Dieser Kleine ist nicht das Problem. Wieso soll ich mich über ihn ärgern? Mein Sohn will mein Leben. Lass ihn ruhig fluchen, denn der Herr hat es ihm geboten.
Vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und mir mit Gutem vergelten sein heutiges Fluchen. Gott sei Dank für solche Vorbilder. Abishai hatte eine Auslegung dieser Situation.
Dieser tote Huhn verflucht den König. Frechheit. Geht nicht.
David hatte eine ganz andere Auslegung. Nein, der Herr ist im Spiel. Er hat ihm jetzt geboten, fluche David, und vielleicht sieht er mein Elend an und wird mich mit Gutem vergelten, sein Fluchen. Wir haben es mit Gott zu tun. Abishai, du kannst nichts ausrichten bei diesem Mann. Es ist Gott, der hinter der Sache steht. Und das, als er müde und matt und verzagt ist, als er selber zu kämpfen hat. Gott sei Dank für sein gottzentriertes Denken. Und das ist unsere Aufgabe mit uns selbst und mit unseren Freunden, mitten im Leid und in Schwierigkeiten und in Segenszeiten, uns zu helfen, einander zu helfen, die Situation dankbar und demütig aus Gottes Hand zu nehmen. Im Wissen, dass er alles vermag und darum ein Recht hat, alles mit uns zu machen, was er will. Aber auch, dass er gut ist, dass er gnädig ist und gut mit uns meint. Gnade und Allmacht. Das schließt nicht nur mit, ja, der Herr hat es geboten, so schweig. Nein, der Herr hat es geboten und vielleicht wird er mir vergelten mit Gutem. Und wie wir wissen, kam es auch so in Davids Leben. Der Herr hat ihm mit Gutem vergolten. Vielleicht könnte ich mit diesem Zitat aus Hebräerbrief dann schließen. Wir haben eine Wolke von Zeugen um uns. Eine Wolke in der Bibel und eine Wolke in der Kirchengeschichte und, wenn wir ehrlich sind, eine Wolke wahrscheinlich in unserer eigenen Gemeinde. Ein kleines Wölkchen, aber doch eine Wolke. Eine ganze Liste von Menschen, die in schweren Situationen Gott vertraut haben. Egal, was unsere Schwierigkeiten sind im Leben, es dauert nicht lange, wenn wir suchen, dass wir eine gute Biografie von irgendjemandem, Missionar oder was weiß ich, haben, die das Gleiche erlitten hat. Erstaunlich, wenn man die Biografie eines Spurgeon liest, würde ich sagen, Spurgeon, der wäre sicher, Spurgeon. Der war sicher von allen hochgepriesen. Sorry. Diese Art von Menschen preist man nur, wenn sie weit weg sind und möglichst gestorben sind. Dann erkennt man auf einmal, die sind Helden. Aber wenn sie einem zu nahe kommen, dann sind sie zu groß für mich. Wir haben eine Wolke von Zeugen. In der Bibel, in der Kirchengeschichte. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher für die vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sünden erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lässt. Super Stelle. Was hat Jesus gewusst? Der Herr bringt's fertig. Darum, letzte Zitat hier. Stärkt die müden Hände, stärkt die wankenden Knie, macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer,
sondern vielmehr gesund werde. Amen.
Danke, Herr, dass du unser ganzes Leben in der Hand hast und dass wir ganz sicher gehen können in jede Situation im Wissen, wir nehmen das nicht von ungefähr, sondern aus deiner väterlichen Hand. Danke für all die Geschwister, die über die Jahrhunderte wirklich gelitten haben, viel mehr als wir. Und danke, dass du dich in ihrem Leben treu erwiesen hast. Danke, wie viel Freude sie hatten, gerade in diesem Wissen, dass du souverän bist. Gib uns auch diese Freude. Lasst uns diese Freude anderen geben, indem wir auf deine Souveränität hinweisen. In Jesu Namen. Amen.